Liebe Schwestern und Brüder, mehr noch als einzelne Worte hat diese Begegnung von Elisabeth und Maria Bilder hervorgebracht, wenn sie einmal durchs Museum gehen. Künstler und Künstlerinnen haben die Stelle der Heimsuchung Mariens geliebt und immer wieder ausgestaltet. Und das ist auch nicht verwunderlich, diese Intimität und Privatheit der Szene, die beiden schwangeren Frauen, oftmals die Hand auf dem Bauch, wenn sie das sehen, um zu spüren, was da wächst. Maria Gravida heißt das Motiv. Maria in der Hoffnung. Das ist ein Vorspiel zur Weihnachtsfröhlichkeit, in der schon einmal ganz kurz der Engelsjubel anklingt, den sie am Heiligen Abend noch einmal ganz laut auf den Feldern und danach an der Krippe hören werden. Und mehr noch, diese Hoffnung, die Maria in sich trägt, das und die wächst, ist ja eigentlich das Reich Gottes unter uns, das schon da ist, aber verborgen ist. Und so lohnt sich es, diesem einen Motiv, den ich in diesem schönen Titel angespielt sehe, einmal nachzugehen, Maria in der Hoffnung. Wie ist denn Maria in der Hoffnung? In guter Hoffnung. In guter Hoffnung ist Maria auf dem Weg und so heißt es in den ersten Zeilen, Maria aber machte sich auf in jenen Tagen und ging eilends hinauf in das Bergland von Judäa. Das ist so ein kleiner Satz, aber da ist ganz viel drin, wie häufig im Evangelium. Die Freude, die Gelöstheit und die Leichtigkeit, die sich bei Maria dann in der Antwort gleich noch auf den Gruß der Elisabeth, das ist ja das Magnifikat, mit dem Maria dann antwortet, also diese Gelöstheit und Freude, die sich in dieser Begegnung mit Elisabeth Bahn bricht, ist das Ende eben eines langen Weges. Und Lukas berichtet ihn in diesem kurzen Satz nur in einem absoluten Zeitraffer. Von Nazareth in Galiläa bis ins Bergland von Judäa. Das sind trotz des kleinen heiligen Landes Israel doch immerhin 100 Kilometer oder etwas mehr. Beschwerlich, gefährlich und zeitraubend. Und dieser äußere Weg durch Täler und Berge ist eben auch ein innerer. Er spannt sich aus, wenn Sie das Lukas-Evangelium im Ohr haben, zwischen dem mir geschehe nach deinem Wort bei der Verkündigung und dann mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, in der Begegnung mit Elisabeth. Dazwischen liegt aber sehr viel, was der Evangelist gar nicht erzählt. Wie dieser innere Weg war, darüber erfahren wir wenig. Aber auch hier sind die Maler mitunter aufmerksam. Auf einem schönen Bild eines anonymen Meisters des Marienlebens treffen sich Maria und Elisabeth eben nicht im Haus des Zacharias, sondern draußen vor der Tür auf einer Wiese. Und zu dieser Wiese führen zwei ausgetretene Pfade, als wenn sie schon gegangen wären. Zwei Lebenswege, die zusammenfließen. Elisabeths Weg verlässt die heimatliche Burg, so ist es gezeichnet, und führt über ein Gatter zu der Wiese hin. Marias Weg kommt aus der entgegengesetzten Richtung und wenn man ihn sozusagen zurückverfolgt, verschwindet hinter dem Felsen und entzieht sich damit dem Blick des Betrachters. Das ist klug. Beide Frauen müssen sozusagen das Vertraute verlassen, die heimatliche Burg, um sich zu begegnen. Aber die Wege sind dann doch eben unterschiedlich. Während für Elisabeth die Schwangerschaft mit Johannes doch das Ende eines langen Zweifels und auch des Ausgesetztseins war, was wir empfehlen. Also eigentlich ist die Schwangerschaft die große Freude, das Zeichen Gottes, ist die Ankündigung der Schwangerschaft und die Erfahrung bei Maria wahrscheinlich eher der Weg in die große Unsicherheit. Es heißt ja bei Lukas wie immer poetisch lapidar, und dann verließ sie der Engel. Das ist schon ein Hammer, wenn man ehrlich mal hört. Dann ist nämlich der Engel weg danach. Also Maria, die in der Hoffnung ist, lebt nicht naiv, einfach so vor sich hin, vermutlich, wir wissen das ja nicht, aber so wie der Evangelist das erzählt, nicht ohne Sorgen und Zweifel, sondern mitten in diesen Sorgen und Zweifeln. Also Maria in der Hoffnung ist beileibe nicht einfach eine fröhlich vor sich hin pfeifende Sonnenblümchen, sondern auf dem Weg, unsicher ausgesetzt, unterwegs. Aber genau umgekehrt gilt auch das Umgekehrte, Maria auf dem Weg ist eben auch Maria in der Hoffnung. Und diese Hoffnung ist, so glaube ich, deswegen auch eine Hoffnung für sie, weil es eben nicht nur ihr persönlicher Weg ist, sondern weil sie auf diesem Weg in sich die ganze Geschichte Israels trägt. Sie haben ja diese besondere Verbindung zu Israel und zur Geschichte Israels auch hier. Und genau das macht Maria mit von Nazareth in Galiläa im Norden bis in das Bergland von Judäa im Süden durchwandert Maria quasi symbolisch auch wirklich die ganze Geschichte Israels. Die Orte und Stätten sind ja besetzte, gefüllte, erinnerte Orte. Die Steine, die Täler erzählen Maria der Wanderin Geschichten. Sie lassen Gestalten und Ereignisse aufleuchten und wahrscheinlich kam auch einiges in ihr Herz und vor ihre Augen. Sie flüstern Erinnerungen zu, mit denen sie dann eben auch vielleicht verstehen kann, was mit ihr geschieht. Also man könnte sich vorstellen, zumindest kann man sich es mal vorstellen, als wenn Maria tatsächlich auf diesem Weg auch so etwas wie eine Meditation der Geschichte Israels hat und damit besser versteht, was in ihr ist und in ihr wächst und dann auch dieser Jubel erklärbar ist, weil dieser ganze Weg eben gewachsen ist. Ein paar kleine Punkte als Vorschläge, was da vor ihre Augen gekommen sein kann. Schon der Ausgangspunkt Nazareth im Gebiet von Naphtali und Sebulon ist eben mehr als ein Dorf in so einem eher Zonenrandgebiet des Heiligen Landes und des wahren Glaubens. Naphtali und Sebulon tragen die Erinnerung an großes Leid und tiefe Verzweiflung. Hier in diesem Gebiet fielen 700 Jahre vorher ungefähr vor Marias Leben die Assyrer, sozusagen die Geißel des Orients überhaupt, das Schlimmste, so, wenn Sie so wollen, so der IS der damaligen Zeit, aber eben viel mächtiger nochmal und brutaler, zum ersten Mal ein ins Heilige Land und begannen eine sehr effektive Deportation. Das ist mit diesem Ort eben auch verbunden. Also hier begann das Befürchtete, das immer, was man immer befürchtet hat, nämlich die Gefahr der Auslöschung Israels. Und hier, da wo Maria herkommt, gab es tatsächlich allen Grund an der Treue Gottes, an seiner Güte und Zuwendung zu zweifeln. Es ist wirklich eine gebrannte Erde der zerstörten Träume und der verlorenen Sicherheit. Und genau da ist ja auch nochmal interessant, tritt der Engel der Verkündigung in ihr Haus. Und dort beginnt Marias Weg. Der Weg könnte, einmal vorgestellt, von der Geografie Maria vorbeigeführt haben an Jezreel, im Nordreich, im ehemaligen Nordreich. Das ist ein Ort, der fest verbunden ist mit dem Versagen des Königstums in Israel. Aus Jezreel kommt nämlich Naboth, den der König Ahab und seine Frau Isabel in einem brutalen Justizmord hatten töten lassen, um eines bloßen Weinstocks willen. Jezreel, und das könnte Maria gespürt haben oder das ist ihr vielleicht vor Ohren oder im Gedächtnis, Jezreel zeigt, es gibt ein definitives Gegenüber von Thron und Gott. Gott ist derjenige, der sich nicht durch korrupte und manipulative und skrupellose Macht legitimieren lassen will, sondern der den Stummen und Niedergetretenen eine Stimme gibt. Und genau das hören sie ja im Magnificat dann bei ihr. Dieser Gott ist eben nicht so eine Art unparteiischer älterer Herr, der alles gut sein lässt, sondern der sich in gewisser Weise einmischt, der die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht, so heißt es ja. Und das mag ein erstes Zeichen der Hoffnung sein, in der Maria auf dem Weg ist. Vom Geografischen her könnte Maria dann durch den Jordangraben gezogen sein. Und dieser Graben ist nicht nur physisch, wenn Sie einmal da waren, ich war es noch nicht, ich kenne es nur von Bildern, aber ist nicht nur physisch ein wirklich tiefer Einschnitt, sondern auch ein Einschnitt, der in der Geschichte Israels den Übergang ins gelobte Land bedeutet. Er ist sozusagen die Sternstunde Israels, in der der Auszug aus Ägypten zunächst einmal an sein Ziel kommt. Die Freiheit, die Gott seinem Volk versprochen hat, hat nun tatsächlich einen Ort vor sich, in dem sie in Verantwortung und Gerechtigkeit gelebt werden soll. Das ist das, was mit dem Durchzug durch den Jordan verbunden ist. Also der Jordan einmal mehr noch als Jisrael steht nicht nur für den Widerstand Gottes, sondern wirklich auch für die Hoffnung und das Versprechen Gottes. Ja, es gibt diese Orte, die damit verbunden sind, wo Gerechtigkeit und Freiheit anfänglich schon gelebt werden kann. Das ist ja auch der Sinn solcher klösterlichen oder geistlichen Gemeinschaften, zu sagen, es gibt Orte, in denen wir das versuchen, das zu leben, was im Reich Gottes versprochen ist. Und das setzt ja auch wiederum ein Vertrauen Gottes hinaus. Der ist eben kein sozusagen Puppenspieler, der Freiheit und Gerechtigkeit einfach so herstellt, sondern er vertraut, dass der Mensch an bestimmten Orten anfängt damit. Er vertraut auf die Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Also nicht nur Maria hofft auf Gott, sondern Gott hofft auch auf den Menschen. Man könnte sich dann vorstellen, dass sie an Bethel, an Jerusalem vorbeigezogen ist, also an diesen so ganz großen und eindeutigen Zeichen der Geschichte Israels, vielleicht eher etwas ehrfürchtig. Aber ein letzter Ort, schauen wir auf das Bergland von Judäa selbst, von Juda selbst, wo sie hinschaut, wo sie hinzieht. Dieses Bergland ist die Mitte der Geschichte Israels, also da, wo der Ort, von dem dann die Besiedlung des Landes ausgegangen ist. Und es ist der Ort, von dem erzählt wird, dass dort die Lade stand, die Bundeslade stand, bevor sie nach Jerusalem kam. Bildlos, leer und gefüllt mit den Tafeln des Bundes nur. Also das ist der Ort, an dem Maria noch einmal spüren kann, wer dieser Gott ist, nämlich der sich nicht festlegen lässt auf feste Bilder und Begriffe, der aber deswegen gerade da ist, ohne warum und ohne wozu. Und dessen Gegenwart die Menschen eben nicht kalt lässt, sondern wie diese Lade in Jubel versetzt, in Tanzen versetzt. David hat vor dieser Lade getanzt. Also das ist die Gegenwart Gottes, die bringt die Menschen auf die Beine. David hat getanzt vor der Bundeslade. Und genau das hört Maria in den Worten Elisabeths dann heraus. Wie der junge David getanzt hat, so hüpft das Kind in ihrem Leibe. Wie David gehüpft und getanzt ist vor der Bundeslade vorweg, so hüpft dieses Kind in ihrem Leibe. Das ist durchaus, glaube ich, eine bewusste Anspielung vom Lukas auf dieses Tanzen des David vor der Bundeslade. Auf einmal hier ist diese Gegenwart Gottes wieder da, die in der Geschichte Israels damit verbunden ist. Damit Maria nun wirklich zu Maria in der Hoffnung wird, braucht es dann aber noch einen letzten Schritt. Es braucht nicht nur Landschaft, es braucht nicht nur Erinnerung, es braucht nicht nur Verstehen ihres Selbst und langsames Klarwerden auf dem Weg, es braucht eben auch Elisabeth. Es braucht tatsächlich für uns und für sie einen Menschen, der erkennt, was mit Maria, was mit uns geschieht und der selbst hofft auf das, was dort geschieht. Wir brauchen immer auch nicht nur unsere eigene Hoffnung, sondern tatsächlich auch die Hoffnung der anderen. Im anderen, mit der Gabe der inneren Unterscheidung, die Ignatius von Loyola so wichtig ist, da geht es nicht nur um die Unterscheidung unseres eigenen Lebenswegs oder gar irgendwelche Management-Theorien oder so etwas. Die innere Unterscheidung ist auch immer eine Unterscheidung für das, was im anderen geschieht. Wo ist im anderen Jesus verborgen, gegenwärtig und tätig? Und darauf seine Hoffnung zu setzen. Das dürfte als Aufgabe für den Advent genug sein, diese Aufmerksamkeit zu schulen, wo wächst auch im anderen etwas in der Gegenwart Gottes. Und so wird zu Maria dann wirklich zu dieser Maria in der Hoffnung, die Maler malen, in unserer Hoffnung. Bitten wir um sie und freuen wir uns an der Gegenwart Gottes dort, wo wir sie spüren, in uns oder in anderen. Amen.